Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Die Abstiegsplätze warten schon. Der Dino wird bald kommen. Horch von fern ein leises Nebelhorn. Frühling, ja, du bist's. Dich hab ich vernommen. Mit diesem Gedicht von 1829 von Eduard Mörike möchte ich den HSV wieder im Abstiegskampf begrüßen. Und sagen, hallo alle, hallo Jan.
Ja, Heureka, da ist mir doch glatt mein Monokel in den Eierlikör gefallen, als ich dieses Gedicht gehört habe. Ja, also auch von mir ein herzliches Willkommen an euch da draußen und an den HSV im Abstiegskampf. Lustig, dass du das jetzt als Einführung quasi gleich mit in den Pool schmeißt, denn das war auch mein Gedanke. Mit 26
Punkten. Was, Eduard Mörike?
Eduard Mörike
war auch dein Gedanke.
Mit 26 Punkten als Elfter der Tabelle wieder mitten im Abstiegskampf zu sein, das mag mir gefallen, ja.
So ist es nämlich, mein Freund. Und inspiriert zu diesem wunderschönen Frühlingsgedicht, er ist's, heißt es übrigens, Eduard Mörike. Und ich glaube, er hat damals schon den Frühling des HSV beschrieben, ne? Der jetzt wieder typisch wie in den verpassten Aufstiegsjahren, sage ich mal, im Frühling schwächelt. Und hier in Hamburg, ich sage es dir, man kann die Angst schon wieder riechen. Ja. Man kann sie riechen. Ja. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an paar Wochen früher, als man sie bei uns riechen konnte, ne? Und wir in diesem Strudel waren, wo wir selber angefangen haben zu denken und uns schlecht zu reden und in Panik, oh, was ist denn jetzt, wenn wir da verlieren, das ist ja schon, und wenn das jetzt, und so, ich sag mal so, ich hab einige Déjà-vus hier, aber der HSV,
ja, ich kann nur,
ist wieder mit dabei, würde ich sagen.
Ich kann nur sagen, Stichwort Angst riechen, sei dir nicht so sicher, dass es der HSV ist. Es könnte auch ich sein, ja. Denn nach den multiplen Fehlleistungen in unserer letzten Folge, beziehungsweise meiner multiplen Fehlleistung in der letzten Folge, habe ich nach meiner Aussage gerade, der Hamburger SV mit 26 Punkten als Elfter, habe ich mich gleich erstmal selber fact gecheckt und kann erleichtern sagen, okay, die Aussage stimmte.
Sehr gut. Ich sag mal, alles fing an in der letzten Folge, als du behauptet hast, Werder sei 10 Kilometer locker mehr gelaufen als Heidenheim. Das hast du da aber schon wieder eingefangen.
Ja, ich kann aber auch sagen, woher der Fehler kam. Und da muss ich dann auch Jens nochmal wieder rehabilitieren. Ja? Weil Jens schrieb mir nämlich, Werder ist 10 Kilometer mehr gelaufen als noch gegen St. Pauli. Das wiederum stimmt.
Und auch das ist wiederum eine Statistik, die wir einfach mal so stehen lassen, weil sie gut aussieht für uns. Ihr Lieben, es ist Freitagmittag und es ist schon die zweite Worum-Podcast-Folge in dieser Woche. Wir hatten ja Sonntag einen Schnellschuss gemacht, Clowns und Helden, wo wir selber noch so ein bisschen, sag ich mal, angezündet waren von diesem umgestoßenen Bock, ja, und sofort viele Erklärungen hatten, welche Rituale, Hashtag alte Socken nochmal und Umzug, Grippe und so weiter, dahinter standen. Und wir hatten versprochen, dass wir noch eine machen, um auf Mainz zu blicken. Und da sind wir auch gleich schon beim Thema, denn wir haben einiges zu korrigieren. Wir haben ja tatsächlich behauptet, und da kam wirklich gefühlt schon,
oh, ihr
kurz
Dünne.
Nach Veröffentlichung, der Hinweis, allerdings auch nicht ganz
unberechtigt.
Zu
Unrecht. Ja, das wollte ich gerade sagen. Genau. Ja, also ich nehme dich jetzt einfach mit rein, auch wenn ich es behauptet habe, glaube ich. Wir haben davon gesprochen, dass wir ja jetzt als nächstes in Mainz spielen. Erstens, in Mainz haben wir schon gespielt. Zweitens, das nächste Spiel ist gegen Union Berlin in Berlin. So. Hätten wir den Punkt auf jeden Fall schon mal klargezogen. Und dass wir diesbezüglich lernfähig sind, sieht man ja unter anderem auch an diesem unfassbar guten Titel, Herr Kuhlmann. Rechtfertigen Sie sich. Baywatch Berlin.
Ja, Baywatch Berlin war ein bisschen inspiriert auch, sag ich mal, vom HSV, die jetzt wieder sozusagen ums Überleben schwimmen im großen Abstiegsbecken sozusagen. Und Baywatch. Also ich zumindest habe ein klares Bild vor Augen. Rettungsschwimmer und die große Chance in Berlin zumindest für Werder, dass wir es vielleicht an den Beckenrand schaffen.
Ja, ehrlicherweise, das Bild verschreckt mich gerade ein bisschen. Jan Siegert in super Slow-Mo, nur in roter Badehose am Strand lang rennen.
Ja, okay, aber als ich dir den Titel vorgeschlagen habe, hast du zuerst an diese Show mit Klaas Häufer Umlauf auf Pro7 gedacht. Ich habe natürlich, wie alle Älteren, an Charakterdarstellerin Pamela Anderson.
Ja, okay.
Gedacht, ne, die da, glaube ich, ja, ihren ersten Oscar, glaube ich, in der Serie Die Rettungsschwimmer von Malibu.
Ach so, hieß der.
Bekommen hat. Ja, okay. Und ich glaube, das dritte Bild, das erzeugt wird, das haben vielleicht einige in der Bubble. Das sind nämlich wir beide so in roter Badehose.
Ja, Hilfe.
Wie wir über den Strand, weißt du, so in Zeitlupe.
Ja, genau. Und wie kleine Kinder verschreckt zur Seite springen mit einem Hechtsprung.
Ja, so ähnlich.
Da kommen die beiden möchte gern Bademeister. Ja, okay.
Okay, auf jeden Fall, vielleicht könnte man sagen, dass wir zumindest gegen Heidenheim unser Seepferdchen gemacht haben. Ja. Und dass der HSV jetzt auch noch mit im Tiefen rumpaddelt.
Ich würde mal sagen, ne, Wadenkrampf im 5 Meter tiefen Wasser, zu weit weg vom Ufer, würde ich sagen.
So, es riecht nach Angst. Und wir jetzt vielleicht Sonntag ja die Möglichkeit haben und dazu dann gleich mehr, wie wir das schaffen können. Union Berlin, sag ich mal, an der Badehose unterzugluckern, runterzuziehen und unterzugluckern und uns selber ein Stück näher an den Beckenrand zu bringen. Daher der Titel Baywatch Berlin. Es sollte auch ein bisschen Hoffnung mitschwingen.
Ja, die Spoiler hilft bei mir nur begrenzt.
Ja. Ja gut, wir sind allerdings auch, muss man sagen, durch alle Emotionen durchgetaucht in der letzten Woche. Ne? Wir hatten ja eine Doppelfolge 271, 272 Freitag und da habe ich auch nochmal so quer gehört.
Doppelfolge was? Langsam.
Nein, wir hatten ja eine vor St. Pauli gemacht, vergangenen Freitag.
Ja.
Ne?
Okay.
Und da klangen wir ja, sag ich mal, jetzt nicht ganz so optimistisch.
Ach so, also und du meinst die Folgen 70, 71. Also,
ja, genau.
Okay, weil du gerade
71,
72, deswegen, und 72 ist ja die heutige, deswegen war ich kurz irritiert.
Ja. Entschuldige, ja.
Ja, okay, dann genau. Weiß ich, was du meinst. Hm?
So, da war ja nun eher so tiefe Depression, sag ich mal. Während dann ja Sonntag, Europapokal, das doch schon wieder in eine andere Richtung ging und dann, ja, wie war deine Woche? Also, konntest du auslaufen?
Ja,
Belastungssteuerung oder?
Ja, ich habe die Verarbeitung dieser ganzen Werder-Erlebnisse zugegebenermaßen eigentlich erst gestern wirklich starten können, weil ich Montag bis Mittwoch komplett beruflich im Ausnahmemodus war, weil da irgendwie wichtige Sitzungen anstanden und ich mich ja darauf konzentrieren musste. Aber nachdem ich dieses ungewohnte Gefühl eines, letztes Wochenende haben wir zum Glück gewonnen und so ein bisschen Dampf ablassen aus dem Kessel verspürt habe, ging es relativ schnell, dass die Vorkehrungsangst wieder Einzug erhielt.
Interessantes Wort.
Ja. Und demzufolge gucke ich wieder relativ pessimistisch, sei es nun aus Schutzmechanismus oder halt eben aus Aberglaube, aber momentan ist die Stimmung in Richtung Sonntag eher wieder ein bisschen pessimistischer, was nicht zuletzt auch mit den Meldungen aus der Pressekonferenz zu tun hat, die wir dieses Mal abgewartet haben, sprechen wir nachher noch drüber. Aber ja, sagen wir mal so, personell habe ich so ein bisschen Schiss, aber da gucken wir ja nachher noch genauer drauf.
Ja, okay, ja, wollen wir das später machen? Ja, können wir.
Ja,
ja, okay. Also ist das schon wieder so? Ich habe noch gar kein so richtiges Angstgefühl entwickeln können wie in den letzten Wochen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt auch irgendwie auf so einem Heidenheim Highfly wäre. Es ist eher vielleicht noch so eine kleine, ja, ich bin noch so ein bisschen im emotionalen Niemandsland. Vielleicht also, wenn dann morgen irgendwie die Liga richtig losgeht, übrigens auch mit einem geilen Spiel, Popcorn-Spiel, Wolfsburg gegen HSV.
HSV, stimmt.
Da doppelte Angst, die man da riechen kann wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich bin jetzt, wollte ich jetzt mit dir eigentlich so ein bisschen
dich
mich an dieses Union-Spiel rantasten.
Also ich muss auch sagen, bei mir ist es, glaube ich, in erster Linie die alte, typische, siegertsche, das kann nicht gut gehen, Mentalität. Die hat ehrlicherweise nicht wirklich was damit zu tun, dass das irgendwie leistungstechnisch oder stimmungstechnisch bei Werder so wirkt, als würde es wieder bergab gehen, sondern das ist einzig und allein eines Selbstschutzes geschuldet, der da sagt, naja, wenn sie dann verlieren, dann kannst du wenigstens sagen, habe ich doch gesagt.
Ja, aber letzte Woche relativ gut funktioniert hat. Ne? Wir haben beide zum ersten Mal gegen Werder, also beide gegen Werder getippt. Ne? Ich hatte auch erzählt mit Nyhus, dem Heidenheim-Spieler und so weiter und so weiter. Und das ist ja aufgegangen. Wie auch sonst gab es viele, freudige Reaktionen, dass wir hier verlesen haben und die ganzen Rituale. Also die stillen Helden dieses Bockumstoßens, dass das endlich mal jemand würdigt, dass es natürlich daran liegt, dass man ohne Schal zum Bäcker geht und so weiter. Bin ich gespannt. Wir werden dann ja Montag sehen, ne, wer daran festhält, je nachdem, wie es Sonntagabend ausgegangen ist. Über das Spiel gegen Heidenheim haben wir ausführlich gesprochen. Wir hatten eben angefangen, die diversen Fehler zu korrigieren. Stichwort nächster Gegner ist vielleicht doch Union und nicht Mainz. Ich hatte gesagt hier, Milosevic, das ist auch Mittelstürmeraktion beim 1-0 und Gröll kommt entgegen und Jinba macht den Laufweg gar nicht und so. Muss ich mich korrigieren? Ich habe mir nochmal die Highlights angeguckt. Jinba macht den gleichen Laufweg, der ist direkt dahinter. Ja, der ist da also auch in der Nähe. Da würde ich mich dann doch mal selber korrigieren. Und wir hatten nicht klären können, der Pass, wie kommt der Ball zu Schmid, als er diese Doppelchance vergibt? Wer spielt diesen Weltklasse-Pass, hatten wir überlegt. Aber es war eigentlich eine weite Kopfballklärung von Lienen aus der eigenen Hälfte, der dann irgendwie so durchflippert.
Ja, wobei der sah schon so ein bisschen nach Absicht aus, aber es war in der Tat jetzt kein von langer Hand geplanter Traumpass, der mit drei Laufwegen von anderen Spielern vorbereitet wurde. Das stimmt wohl.
Das kann man so sagen. Und meine Romano Schmid-Lobhudelei setze ich noch einen drauf. Er spielt ja auch den Pass auf Keke Top, wo Keke den Ball dann
in den Oberrang jagt.
In die Weser, ja.
Ja, da muss ich dich leider korrigieren, einfach damit unsere Bubble das nicht macht. Das war Puertas.
Ach, das war Puertas?
Ja, das war Puertas. Das weiß ich sogar. Okay. Also das, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster.
Glaube ich dir sofort. Ja. Aber da sind wir ja schon beim nächsten Thema sozusagen, die Werder-Woche. Ne? Also gab ja mehrere Meldungen, die relativ interessant waren, noch vor der PK heute. Ja. Unter anderem, dass plötzlich allgemeine Wertschätzung für Cameron Puertas geäußert wurde. Ne? Und er da scheinbar unter dem neuen Trainer die Chance genutzt hat, sich da einen ganz neuen Platz in der Hierarchie und in diesem Konstrukt im Mittelfeld zu erobern.
Ja, ich bin mal, also sehe ich genauso. Ich bin mal gespannt, wie konsequent Daniel Thun seinen Worten auch Taten folgen lässt mit Blick auf, aber ich gucke schon immer noch in erster Linie auf den Gegner und was dann halt eben auch personell am besten in diese Richtung funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, ne, da bin ich dann auch dabei. Ich glaube, dass man halt eben bei den Spielern, die sich jetzt in den letzten Spielen, ich sag mal in Anführungsstrichen, nachhaltig empfohlen haben, dass die dann im nächsten Spiel eben auch wieder auf dem Platz stehen. Und da würde ich Puertas jetzt für Sonntag gute Chancen einräumen. Zumal das ja jemand ist, der gezeigt hat, dass er halt eben genau die Attribute, die wir ihm auch immer schon zugeschrieben haben, nämlich Antizipation, Ballklauen, auch Zweikampfhärte, wirklich ganz gut umgesetzt hat. Ne? Aber Thun hat jetzt in der PK auch noch ein paar Namen gesagt, die meine Ohren haben aufhorchen lassen. Da bin ich dann mal gespannt, was du darüber denkst. Hast du die PK verfolgen können?
Ja, ich habe eben gesehen in der Kantine, nicht ganz bis zu Ende, aber so, ich sag mal, die erst zwei Drittel.
Ja, aber dann können wir da ja auch direkt ein. Also ich fand, dass er an einer Stelle den Leo Bittencourt relativ prominent benannt hat in Bezug auf Mentalität und der brennt und der will und so. Ne? Mhm. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob wir den vielleicht auch sehen werden. Müsste man mal schauen. Wahrscheinlich eher nicht in der Startelf, ne? Aber er hat ihn auf jeden Fall bewusst hervorgehoben, was mich schließen lässt, dass er ihn zumindest deutlich näher an der Mannschaft sieht, als es Horst Steffen noch getan hat.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Und dahinter, hinter dieser Antwort steckten irgendwie so zwei, also indirekt zwei Fragen. Nämlich einmal, dass dadurch, dass Leo da wieder einen festen Platz zumindest auf der Bank hat, musste Čović U23 spielen. Mhm. Ne? Was natürlich auch eigentlich jetzt nicht in dieser Phase der Saison bestimmt, ja, im August letzten Jahres so vorgesehen war. Das ist das eine. Und die Ursprungsfrage war, glaube ich, dass ja ganz viele von unseren Mittelfeldspielern 4 gelbe Karten haben. Mhm. Und jetzt natürlich irgendwie kriegst du morgen 3 im Mittelfeld. Irgendwie Linens, Day und wer ist das noch, Romano oder Puertas. Dann fehlen die halt alle auf einmal. Ja. So, und dann fing er an und meinte, zentrales Mittelfeld macht er sich im Moment am wenigsten Sorgen.
Ja, genau.
Weil da hat er die Auswahl und da ist ja auch Leo. Und genau, das stimmt. Er meinte, er hat auch nochmal betont den Impact, den Leo hatte gegen Heidenheim. Ne? Er spielt ja den vorletzten Pass, bevor der Heidenheim-Verteidiger den Todsicher versenkt im eigenen. ich glaube schon wegen der gelben Karten, also ich glaube einmal nach dem ersten Sieg seit 1984 gegen Heidenheim hast du ja keinen Grund, wenn es nicht sein muss, die Startelf umzubauen, gerade im Mittelfeld, das sie ja wirklich überzeugt hat, fand ich.
Ja.
Und wenn du wirklich Gefahr läufst oder was ja auch wirklich passieren kann bei einem Gegner wie Union, dass du da 2 gelbe kriegst im Zentrum, dann hast du halt noch Leo dann als Startspieler für die nächste Woche als Ersatz.
Ja, also bin ich total dabei. Was noch hinzukommt, also auch mit Blick auf das, was Tune eben über Mannschaft und so gesagt hat, er hat zum Beispiel auch entgegen unserer, ja, zuweilen ab und zu auch abfälligen Sichten auf Keke Top hat er ihn ausdrücklich gelobt, ne? Auch wenn er diese Chance da in Oberrang schießt, aber und da hat er dann recht, er ist derjenige, der den Angriff zum 2:0 überhaupt erst ermöglicht, weil er diesen Befreiungsschlag von Malatini dann gut behauptet, diese Kerze.
Ja.
Ne, und wartet, bis Leo und die anderen nachrücken und er den Ball dann auch auf Leo überlegt bringt. So, ich glaube, er versucht jetzt alle so ein bisschen auch bei Laune zu halten, ne? Er hat ja unter anderem halt eben auch mit Blick auf, und das ist dann die Negativmeldung der PK, dass Milosevic möglicherweise ausfällt, dann ja auch gleich gesagt, eigentlich wäre dann die logischste Konsequenz, Keke Top dahin zu stellen von Anfang an. Ich verkürze es, ich liebe Keke Top, ich hoffe trotzdem, dass Milosevic noch fit wird.
Ja, aber das denke ich halt auch, ne? Das klang so ein bisschen so, als wolle er ihn jetzt stark reden, ja. Keke Top, ne? Weil er sagte, und das fand ich nämlich auch, das ist ja wirklich überhaupt keine gute Nachricht, dass Milosevic hat Rücken.
Ja,
und zwar ist er im letzten Spiel ja irgendwie einmal unglücklich nach dem Luftzweikampf aufgekommen und hat wohl seitdem Schmerzen, sagte Tune, und hat noch nicht eine Minute trainiert diese Woche.
Ja, genau.
Und das ist natürlich echt scheiße. Also, Entschuldigung, das ist natürlich wirklich nicht vorteilhaft. einmal, weil er jetzt natürlich genau in der Stimmung wäre, um jetzt nochmal nachzulegen, ne? Nachdem er erstmal noch einen Doppelknoten reingemacht hat, um den dann endlich zu lösen mit dem 1-0. So, und und insofern vielleicht auch Tune schon so ein bisschen, muss hinten in der PK gewesen sein. Ich weiß nicht, ob er auf Keke angesprochen wurde oder nicht. Aber es macht natürlich Sinn, dass Tune jetzt schon anfängt, auch Keke ein bisschen stark zu reden, wenn er schon weiß, dass Keke vielleicht starten muss.
Ja, also, und das verstehe ich auch total, ne? Und müsste man dann mal gucken. Union ist natürlich gerade auch in der Abwehr, sind das natürlich Kanten ohne Ende, ne? Also
ja.
Das müsste man dann einfach mal gucken. Aber also macht ja jetzt keinen großen Sinn, wenn Milosevic ausfällt, Klammer auf. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Rücken lässt sich auch ganz gut fit spritzen.
Hat er gesagt?
Nee, sag ich aus eigener Erfahrung.
Ach so, ja, okay.
Also deswegen hoffe ich, dass er es schafft, aber wenn er es nicht schafft, dann ist es halt Keke, mein Gott. Und ist es für mich jetzt dann hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Junge endlich mal wieder einen seiner Gewaltversuche einschweißt. Und zwar nicht im Oberrang, sondern dann auch im Kasten. Warum nicht gegen Union?
Ja, sehr gerne. Mich auch sehr oder ein bisschen amüsiert, dass Clemens Fritz ja auch öffentlich Anfang der Woche ihm dann nochmal den Tipp gab, doch wäre vielleicht ein Schieber, wäre besser gewesen. Ja. Den muss man nicht immer vollspannen. Ja. Ne, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass er das nicht könnte. So, ne, das ist ja einfach, wenn du so abschließt und dann ja auch nicht knapp drüber schießt, sondern ja wirklich den völlig versemmelst, so, dann ist natürlich auch vorher der Kopf das Problem.
Ja.
Ne, so, und denn sonst, also technisch ist er ja nun in der Lage, jeden Abschluss auf den Rasen zu bringen, vorbeigehen, hoch abschließen, hart, flach, so. Aber der Kopf ist es halt. Ja. Und dann entscheidet er sich halt für die Lösung Augen zu und gib ihm. Und ey, das sieht dann natürlich aus, ne, nicht gut. Mhm. Ne? Tune sprach auch vom zarten Pflänzchen. Da musste ich wieder an unsere Löwenzahn-Folge denken.
Ja,
ist irgendwie ganz schön. Und auch so ein paar Sätze, die waren fast wortgleich mit Horst, weil man, ja, ist ja klar, dass die Stimmung natürlich besser ist und, ne, Erleichterung und gelöst, wenn man gewinnt, als wenn man verliert. Und so, ja, das. Ja.
5 Euro ins
Phrasenschwein. Kein Vorwurf.
Ja, genau.
Ja, aber kein Vorwurf. Ja. So ist die Welt halt.
Ja, stimmt ja auch. Ne? Ja, mein Gott. Also deswegen, ne, ich bin, was all die Plattitüden angeht, jetzt in diesem Zusammenhang, bin ich relativ entspannt. Allein die Tatsache, dass wir da jetzt halt eben nun ausgerechnet nach dieser Erfahrung gegen Heidenheim, die wir dann ja trotz der ganzen wackeligen Situationen doch noch für uns entscheiden konnten, Fragezeichen steht natürlich dahinter, ob das nicht zuletzt dann auch daran lag, dass Heidenheim einfach wirklich...
Ist ja egal.
Ja, ist egal, aber es ist halt eben dann eventuell nicht mehr egal, wenn wir auf das Spiel gegen Union gucken, so, weißt du? Und mit Union kommt eine Mannschaft, die spielt zu Hause, die sind auch nun alles andere als gerettet, was irgendwie die Sicherheit angeht. Und Union ist halt einfach bekannt dafür, Stichwort Messer zwischen den Zähnen und so. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das annehmen können.
Die ziehen wir schön an der Badehose runter.
Ja.
So, stellen uns auf die Schultern, gluckern die unter, ne, und nehmen denen den Schnorchel weg.
Ja.
So. Und das alles passiert Sonntagabend, 17:30. Ey, 45 Millionen für Koulibaly, was ist das denn?
Oh, ja, stimmt. Ja, gut, dass du es sagst. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Komischerweise erschreckt mich auch ein bisschen, schäme mich auch ein bisschen für, aber mein erster Gedanke war, geil, muss man machen.
Ey, wie viel davon ist Fakt und wie viel ist Fabrizio, ich lass mich vom Emir bestechen, Romano, Level?
Ja, ist halt Springerpresse, ne? Deswegen, do the math, wie die Amis sagen, ja.
Sag mal eben die Eckdaten, die.
Also angeblich haben sich Fritz und die Berater von Koulibaly jetzt auf einem Treffen schon darauf verständigt, dass Karim im Sommer gehen soll. Weil die Angebotslage demnach offenbar ganz gut ist, Klammer auf, Topfclubs aus Deutschland, Italien, Frankreich und England sollen interessiert sein. Und die Bild schreibt, Fritz erhofft sich einen Deal zwischen 40 und 50 Millionen. Also das sollte das kommen, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Die Eckdaten lassen das zumindest nicht absolut illusorisch erscheinen. Stichwort 18 Jahre, Stichwort Stammspieler in der Bundesliga, Stichwort Anlagen sind wirklich vielversprechend. Aber da muss man keine Schleife drum binden, um für sich als Werder-Fan festzustellen, okay, da könnten wir mit einem Transfer aber mal nachhaltig alle finanziellen Probleme der letzten 2-3 Jahre auf einen Schlag mehr oder weniger lösen. Ne?
Ja. Und hätten genau das geschafft, was ja das Ziel dieser Umstrukturierung war, ne?
Und das so, in einem Mannschaftsteil, wo der Verlust, nicht ausgleichbar, aber kompensierbar wäre, mutmaßlich.
Nur, ich sag mal so, wenn wir Viererkette weiterspielen, dann würde Marco Friedl der Ersatzmann sein auf der Position. Genau. Damit könnten wir leben, sag ich mal. Ne? Ich glaube auch, dass das natürlich für einen Verteidiger, ne, also die kannst du schneller qualitativ hochwertig ersetzen und zur Not mit einem 32-jährigen erfahrenen uruguayischen Nationalspieler.
Was macht Toni Jung eigentlich gerade?
Als wäre den kommen wir von der Bank. Ja, okay. Aber netto bleibt ne, das Einzige, was wirklich neu und verlässlich ist und wo ich dann vielleicht auch Springer mal ausnahmsweise glauben würde, ist, dass eine Verabredung gefunden wurde, ne, dass praktisch die Berater bei Fritz Bescheid gesagt haben, im Sommer ist er weg. Mhm. Wie sind die Modalitäten, damit es hier alles glatt läuft? Was willst du haben? Und Fritz hat gesagt, ja, so 40, 50 könnten schon sein, aber es ist noch nichts unterschrieben, dass irgendwie genau. Werder den nur erst ab 45 rauslässt oder so. Mhm. Das nicht.
Ja, und bei gerade bei der Höhe solcher Summen, das hat natürlich auch weiche Faktoren, die du jetzt noch gar nicht absehen kannst.
Richtig. Ne?
Also lass da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zwei Premier League Clubs in einer bestimmten Konstellation darum buhlen, dass sie nun das Ausrufezeichen Signing machen wollen und dann fangen die an, sich zu überbieten, dann steigt noch irgendein französischer Club ein, dann landest du auch schnell drüber. Und wenn dann irgendwie aber im Sommer die genau diese interessierten Vereine auf einmal eine andere, vielversprechendere Lösung gefunden haben, weil sie halt eben sich doch dazu bereit erklärt haben, ein bisschen mehr Geld für einen gestandenen Spieler auszugeben, dann ist der Preis auf einmal nicht mehr 40 Millionen, sondern vielleicht nur noch 24. So, ne?
Ja.
Muss man halt dann
gucken. Aber deswegen hatte ich nochmal nachgefragt, ne, wer hat das Preisschild umgehängt? Ja. Ne? Hat Fritz gesagt, wir haben abgesprochen ab 45 und nicht drunter, ab 45 lassen wir dich gehen? Oder sagt die Bild-Zeitung, Fritz stellt sich das vor und ne, so 40 bis 50, aber es ist halt einfach irgendwas und am Ende werden es 35.
Ja. Zweiteres, ne? So habe ich es zumindest verstanden. Also das ist ja eher mal wieder ein, naja, also für ein Ausrufezeichen brauchen sie aber schon 50 Millionen für den Jungen.
Ja, so. Okay. Aber gut, dass wir das dann nochmal klargestellt haben, dass das jetzt nicht eine Ankündigung vom Verein ist, ne, die dann vielleicht irgendwann nicht erfüllt werden kann, weil es nur 38 sind. Ne, oder ob das einfach... Okay, na gut. Ja, ich denke auch, ist zu verschmerzen. Ey, ich wünsche dem Jungen alles Gute. Ich hab dem so gerne oder guck dem so gerne zu, wie der in seinem Alter schon verteidigt, was der für ein Timing hat, was der für ein Passspiel hat, was der auch so geil durchgemacht hat Anfang der Saison noch unter Horst, ne? Ja. From Zero to Hero, erinner dich und so, ne? Und jetzt die klassische Verletzung eines Jugendlichen, der im Männerbereich spielt, irgendwas mit Muskel. Ja.
Ich kann da vielleicht noch einmal hinzufügen, weil ich es jetzt gerade nochmal nachgeguckt habe. Also Sky schreibt, dass sie die Info auch haben. Sky schreibt, dass Fritz fordert, wir lassen ihn raus, wenn ihr 40 bis 50 auf den Tisch legt. Aber das ist kein Zitat von Fritz, sondern Sky sagt, wir wissen, dass es so ist. Und Sky sagt auch, und das ist dann vielleicht auch noch wirklich ein wichtiger Faktor in der Geschichte, dass Koulibaly einen Vertrag bei Werder bis 29 hat und keine Ausstiegsklausel. Und wenn das stimmt, dann ist dieses Preisschild in der Tat realistisch.
Ja. Ja, macht absolut Sinn. Macht auch für alle Seiten Sinn. Und auch Werder... Für Werder würde es ja keinen Sinn machen, noch ein Jahr zu warten, ne? Weil das Risiko, dass der Wert einbricht wegen einer Formkrise, wegen einer Verletzung, wegen irgendwas, wegen einem Abstieg, Abstieg zum Beispiel, das ist ja viel zu groß. Und wenn du jetzt diesen Preis erzielen kannst, ja, und da muss man dann halt auch mal sagen, gut gemacht, Clemens Fritz.
Ja, allerdings greift das alles ja wirklich nur, wenn sie drinbleiben. Also der Disclaimer muss ja sein. So,
ja.
Ne? Weil dann passiert natürlich mit den Preisen auch Worst-Case-Szenario. Und deswegen, also, das ist der aktuelle Stand. Die werden sowieso jetzt erstmal abwarten müssen, bis das irgendwie klar ist, wo wir nächstes Jahr spielen. Wenn wir drinbleiben sollten, dann können wir uns, glaube ich, darauf freuen, dass man halt eben sowohl kaderaufbautechnisch als auch was die Zukunft der Leihspieler derzeit im Kader angeht, uns nochmal komplett neu Gedanken machen können, was uns dann eventuell auch die Möglichkeit gibt, die Leihspieler, die sich gut gemacht haben, eventuell dann doch zu verpflichten.
Ja, und man ist auch noch ein Ticken attraktiver geworden wieder, nachdem das, glaube ich, nach dem Umgang mit Horst ein bisschen eingebrochen war, auch für andere Talente, ne?
Ja.
So, aber wie gesagt, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie es bei Tune weitergeht, wenn natürlich Leo Bittencourt, Kader und Čović U23, das ist jetzt vielleicht eine gute Idee in dieser Phase. Auf Dauer kann das nicht das Konzept sein. So, ne?
Ja, ich glaube, und das, da sagst du, glaube ich, genau das, was dann auch der Grund dafür ist. Ne, wir haben das in der letzten Folge schon gesagt. Unheimlich viele Trainer setzen in so einer sportlich prekären Situation einfach erstmal auf Galligkeit und Erfahrung.
Ja.
Und das bedeutet aber nicht, dass wenn die Luft wieder etwas dicker geworden ist und man wieder besser atmen kann, dass dann nicht auch ein Daniel Thun wieder dahin kommt zu sagen, und im Übrigen verschreibe ich mich auch dem Commitment von Werder Bremen, junge Spieler nachhaltiger entwickeln zu wollen, und deswegen setze ich da jetzt auch wieder vermehrt drauf. So, das glaube ich ist erstmal kein Widerspruch in sich, sondern so wie du es gerade gesagt hast, jetzt gerade müssen sie es einmal mit Erfahrung regeln.
Ja, damit es nicht mehr so nach Angst riecht in Bremen, genau, sondern mehr in Hamburg hier.
Genau.
Ey, Wiedersehen mit zwei Echsen. Köln und Berkey.
Ja, genau. Beide auch, sagen wir mal so, zumindest besser bei Union angekommen, als wir noch geunkt haben im Sommer.
Ja, die haben sich so ein bisschen reingespielt. Ja, ne? Genau. So, Köln jetzt auch Stammspieler. Ey, immerhin zwei, zu denen es Folgentitel gab. Köntext ist King.
Ja, genau.
Hatten wir einmal. Ja. Und, ja, okay. Und
bei Berkey
ja sowieso. Ja, Büffelrakete. Ja. Work hard, Burkhardt. Ja. Work hard, Burkhardt. Ja. Der hat da jetzt auch zuletzt gespielt, ist jetzt aber, also finde ich jetzt keine 1,8 netto Jahresgehalt da jetzt wert. Ich glaube, der hat ein paar Tore gemacht, aber ich glaube, 5 Tore verteilt, aber nur auf 2 Spiele, wenn ich das richtig weiß.
Ja, in einem hat er auf jeden Fall einen Hattrick gemacht, das erinnere ich noch.
Genau, und dann noch ein anderes Tor und sonst alles so mittelmäßig. Aber wir kennen natürlich seine Stärken und seine Waffen. Und ich weiß gar nicht, er hat jetzt gespielt letzte Woche bei Union, weil Ilic, der eigentliche Go-To-Guy da vorne bei denen, ich glaube, rote Karte oder gesperrt war oder zumindest nicht konnte. Und das merkt man bei Union immer ganz extrem. Der ist halt wahnsinnig wichtig da vorne als Anspielstation. Und wenn Berkey für den kommt, dann weißt du, ich glaube sogar bei uns im Hinspiel fällt mir ein, dass wir 1-0 gewonnen haben, musste Ilic auch ganz früh raus und daraufhin brach das Unioner Offensivspiel komplett ein, wenn ich mich recht erinnere.
Ja,
das stimmt.
Da waren sie allerdings dann zugegebenermaßen auch noch in einer Verfassung, die wenig mit dem zu tun hat, wie Union jetzt dasteht, ne? Man kann ja schon sagen, dass die sich ein bisschen stabilisiert haben, ne?
Ja, aber sie sind jetzt auch wieder, sie haben jetzt unglücklich durch so einen umstrittenen Elfer 1-0 in Gladbach verloren. Und wie gesagt, ey, die können wir mit ins Tiefe ziehen.
Ja. Das sehe ich auch so und bin da auch vorsichtig hoffnungsfroh, ohne jetzt da gleich zu glauben, dass wir da 3 Punkte holen. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, wir erwischen sie gerade in einer guten Situation. So. Ja. Wobei man muss auch sagen, sie sind jetzt 10. Sie liegen noch 2 Punkte vor dem HSV mit 28 Zählern. Wir liegen 6 Punkte hinter ihnen. Also für
3 am Montag.
Ja. Ja, für uns ist das ein Big Point Game. Also das kann man, glaube ich, ohne Umschweife so sagen. Zumal, lass uns mal eben einmal auch schauen. Ich meine, ich hasse es, dass ich das jetzt schon wieder mache, aber ich brauche das einfach, um mich ein bisschen zu beruhigen. Ja, zu gucken, was so die Teams um uns herum noch tun müssen. Und da sehe ich, St. Pauli spielt gegen Frankfurt, Köln spielt gegen Dortmund. Ja, Wolfsburg und der HSV klauen sich gegenseitig die Punkte und Mainz empfängt Stuttgart. Also das kann mit ein bisschen Glück, kann das ein sehr, sehr interessanter Spieltag für uns werden, zumal Gladbach auch nach München muss, ne?
Ja.
Heute Abend. Also mit ein bisschen Glück sieht das am Montag für Werder deutlich besser aus. Deutlich besser.
Ja, das große Rettungsschwimmen.
Ja, genau.
Begonnen. Ich habe mir kurz die rote Badehose
Bauch einziehen.
Angezogen. Ja. Okay, also, deine Angst vor Sonntagabend ist dann eher Selbstschutz oder?
Ja, ich würde schon sagen. Einfach weil weil ich nach wie vor nicht zu 100% darauf vertraue, dass unsere Leistung gegen Heidenheim jetzt auch das nachhaltige Indiz dafür war, dass sportlich wieder mehr Stabilität da ist, dass wieder mehr Torgefahr kommt. Ich glaube einfach erst dran, wenn wir unser Motto treu werden. Zwei ist eine Serie, ne?
Ja, zwei ist eine Serie.
Und da bin ich noch etwas unsicher, zumal ich halt nach wie vor nicht genau weiß, was passiert, wenn sie auf eine Mannschaft treffen, die ihn beim Eckball versteckt in die Eier kneift und in den Haaren zieht und ihn, wenn der Schiri nicht guckt, ins Gesicht spucken und so. Ja. Mal gucken, wie wir damit umgehen können. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber ich glaube halt eben, auch angesichts der Tatsache, was Berlin jetzt erlebt hat gegen Gladbach am letzten Wochenende, dass du mit ein bisschen Spielglück und eventuell dem ersten Tor deine Chancen signifikant erhöhst, da was mitzunehmen.
Ja, genau. Und ich erinnere ans Hinspiel, wenn wir es wieder so hinkriegen, ne, dass es so läuft, dann glaube ich, können wir da auch was mitnehmen, ne? Da, ich weiß nicht noch, dieses Traumtor von Marco Grüll, 1-0, so, und dann haben wir das einfach wegverteidigt und haben diesen, ja, wie soll ich sagen, diese Zweikämpfe und die Körperlichkeit, die ja für die Union ja steht, halt einfach angenommen, ja, und haben da nicht mehr viel zugelassen, obwohl da auch noch Döki und diese ganzen Kopfballmaschinen unterwegs waren. Ja, und Tune meinte das auch in der PK eben, der meinte auch, ey, wir wissen ja im Prinzip ganz genau, was uns da erwartet. So, es ist Physis.
Ja,
so.
Genau.
Keiner erwartet da in Hackespitze Jogo Bonito, ja, irgendwie Traumfußball, sondern da weißt du ganz genau, du musst dagegen halten, ne? Du musst robust sein, du darfst nicht, ja, du musst mindestens genauso viel laufen, ja, und musst halt auch irgendwie den Mut haben zu einer unattraktiven Entscheidung, also den Ball auch mal wegpölen, und darfst die nicht ins Umschalten kommen lassen und möglichst keine Standards geben.
Zulassen, ja, genau.
Es klang so ein bisschen so, als würde Daniel Thun jetzt aus ästhetischen Gründen sich das Spiel nicht angucken, wenn es jetzt privat ist.
Ja, genau. Aber, ne? Also, aber man kann auf jeden Fall sagen, also ich glaube, dass Thun, wenn man eins glauben kann, gerade auch basierend auf den Worten, die er jetzt in der PK gesagt hat, dann wird er zumindest keine Gelegenheit auslassen, das Team auch mit Blick auf das, was da körperlich auf sie zukommt, heiß zu machen, ne, und sie darauf vorzubereiten und ihn einzuimpfen, dass man da nur bestehen kann, wenn man da dagegen hält. So.
Ja. Ich glaube sogar, dass das, und das meinte er, hat er auch so angedeutet, und das habe ich ihm aber auch abgenommen, auch wenn das irgendwie seit Wochen, ja, die Stimmung beim Training ist gut und so, da klappt das immer alles. Aber ich glaube schon, dass es gar keine große Motivation von außen eines Trainers oder irgendeiner schreienden Kabinenansprache mehr bedarf, weil ich glaube, die Mannschaft, wenn du Sportler bist und du leidest so lange und, ne, kriegst es nicht hin irgendwie, wie Werder mal wieder ein Spiel zu gewinnen, und dann schaffst du es, ja, auch noch mit diesem Struggle zwischendurch, Clowns und Helden, ne, ich glaube, denn als Sportler bist du so heiß, du willst selber, du willst auch ans Limit gehen, weil du dieses Gefühl von letzter Woche selber so geil fandst.
Und ich glaube, dass das halt eben auch deutlich wird in den Interviewaussagen, die man jetzt im Nachgang halt auch gelesen hat von den Werder-Spielern, ne? Die halt gesagt, also da, man hat ja viel lesen können. Ich weiß, ich überlege gerade, bei wem ich es jetzt heute noch als letztes gelesen habe. Ich meine, es wäre eine Interviewaussage von Milosevic gewesen oder von Demann, von einem von den beiden, die halt sagten, wir haben jetzt endlich angefangen, solche Spiele, wo es halt eben spitz auf Knopf stand, endlich wieder auf unsere Seite zu ziehen. Also dieses Selbstverständnis, auch eigentlich immer in dem Tenor unterwegs gewesen zu sein, zu sagen, wir fanden uns auch selber gar nicht so schlecht. Wir haben halt wirklich es bloß nicht geschafft, das Ganze dann in Tore umzumünzen. Und das ist meine Hoffnung ehrlicherweise, dass ihnen das jetzt zumindest rein kämpferisch wieder einen Push gibt. Ich sage ja gar nicht, dass da jetzt wieder eine Hackespitze 1, 2, 3 und tolle Spielzüge und so kommen, aber dass sie halt eben gesehen und verstanden haben, wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir es auch als Gemeinschaft wieder knappe Szenen und Situationen in unsere Richtung zu drehen, und ich hoffe, dass das sich schnell verfestigt, die Einstellung.
Ja, Winning Ugly, im Prinzip diese Phase, die wir in der Hinrunde ja hatten mit diesen mit dieser Serie der 1-0-Siege. Ne? In Mainz war das auch 1-0, glaube ich, gegen St. Pauli 1-0, gegen Union 1-0, ne? Wo wir genau das, die Punkte nach Hause geholt haben und uns auch damit abgefunden hatten eigentlich, dass es dann halt nicht gut aussieht. Und ja, das war ja eigentlich auch erst... Danach wurde es ja auch erst problematisch, als es dann hieß, ja, aber das ist spielerisch zu wenig und so weiter. Ja, gesehen, wo uns das jetzt hingeführt hat, einmal einmal komplett ja, durchgenudelt.
Und jetzt,
ja, wirklich die große Hafenrundfahrt. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir wieder sagen, so, jetzt müssen wir wieder 1-0 dreckig gewinnen.
Ja, genau.
Ja, okay, aber dann...
Ja,
macht es auch, ey. Ja. Aber ich glaube auch, ich glaube, dass die Motivation jetzt, dass das Team sich jetzt auch gefunden hat so.
Ja.
Und auch wieder dran glaubt, dass sie es alleine schaffen können. Und das ist, glaube ich, einfach so wichtig.
Ist denn die, glaubst du, die Marschroute ist erstmal wieder Viererkette oder geht er wieder zurück in ein besser funktionierendes, weil sichereres Dreier-Fünfer-Ketten-Konstrukt?
Fand ich auch eine interessante Frage bei der PK, ne? Ich glaube, vom Liga-Insider kam die, mit Verweis darauf, dass Union ja die Mannschaft ist in der Liga mit den meisten Flanken und ob man da nicht mit einer Dreier-Fünfer-Kette besser als mit einer Viererkette den zweiten Pfosten zustellen kann und so. Ne? Weil das natürlich die Stärke ist. Ja, finde ich eine gute Frage. Was meinst du? Nach dem Gegner orientieren und wieder das System wechseln oder
Ich müsste jetzt auch wirklich raten, aber also rein vom psychologischen Aspekt her würde ich dem Team, glaube ich, eher das gute Gefühl an die Hand geben wollen, in dieses Spiel genauso strukturell zu starten wie in den Sieg gegen Heidenheim.
Ja.
Thion hat ja auch gesagt, ne, er ist dann jemand, der halt auch an einem Spielverlauf gemessen korrigiert und dann auch wieder zurückwechselt in eine andere Struktur, so. Aber ich glaube, so für den Kopf ist es vielleicht wirklich hilfreich zu sagen, okay, und wir fangen dieses Ding hier übrigens genau so an wie gegen Heidenheim.
Würde ich genauso unterschreiben. Und nee, wir waren spielerisch besser. Wir haben jetzt einen ähnlichen Gegner. Heidenheim kommt ja auch über die Physis und übers Umschalten und über die Standards so. Warum da jetzt dran rum, Doktoren? Nee, würde ich auch nicht machen, glaube ich. Sind wir schon bei gerade die Aufstellung?
Ja, würde ich sagen, dass wir da so langsam hinsliden. Ich kann auch noch sagen, ne, was mir halt auch Hoffnung macht, toi toi toi, Stichwort 2 ist eine Serie, ne? dass Romano einfach auch mal anknüpfen kann, ne? Weil du hast halt dann gegen Heidenheim auch gesehen, wenn das Selbstbewusstsein anderes ist, ne? Wenn er es schafft, sich auch gegen so Widerstände wie diese riesige vergebene Chance dann auch im Kopf zu wehren und dran zu bleiben und trotzdem eine gute Leistung abzuliefern, dann ist der Typ einfach arschwichtig für unser Spiel so.
Ja.
Und das wäre natürlich Gold wert, wenn er an die Leistung gegen Heidenheim und an die Dominanz anknüpfen könnte. So, und deswegen hoffe ich, dass da irgendwie die kleinen Puzzleteile diesmal passen, um mehr Energie aus diesen 3 Punkten gegen Heidenheim zu ziehen, als es uns in der Vergangenheit gelungen ist.
Finde ich einen guten Punkt und spricht auch eigentlich noch mal mehr dafür, am gleichen System festzuhalten, weil da ja Romano auch ein bisschen aus dem Zentrum rausgenommen wurde und ein bisschen nach halb links verschoben wurde, wo nicht praktisch der komplette Spielaufbau nicht nur über ihn gehen musste, ne? Also er fühlte sich so ein bisschen halb auf der Seite wohler als in der Mitte und konnte mehr Impact geben, ne? Einfach weil noch ein zweiter Zehner sozusagen oder ein zweiter offensiver Mann hinter.
Ja,
okay, also Mio im Tor, das ist ja soweit unstrittig, würde ich sagen. Dann hatten wir uns eigentlich drauf verständigt, dass es keinen Sinn macht, groß umzubauen. Ich würde die Viererkette auch genauso stehen lassen.
Ja, auch mit dem Mann wieder links.
Ja, auch mit dem Mann wieder links, so, weil da auch das Zusammenspiel mit Romano in der Offensive ganz gut funktioniert hat, ne? Dann möchte ich wieder im Zentrum Puertas, gerade gegen Union Berlin, gegen diese Khediras und so.
Glaube ich, werden wir auch sehen.
Ja, und das wird, ich sag mal, das wird Ultimate Fighting da, Khedira gegen Puertas. Neben Senne Linen.
Ja.
So.
Aber jetzt
und dann,
am Ende kackt die Ente, ne? Jetzt wird's interessant. Aber was sagt der Kuhlmann jetzt?
Am Ende kackt die Ente. Wenn Milosevic fit ist, allerdings, ne, dann würde ich sagen, es gibt gar keine Änderung.
Ja.
Einfach
ja,
auch wegen dem letzten. Ja, okay. Aber ich glaube ja, wenn du nicht eine Sekunde trainiert hast, ja, bisher, dann, wenn du kommst, wenn du überhaupt spielst, dann spielst du nicht von Anfang an mit Rücken. So. Ich glaube also, und rechnen wir mal, rechnen wir mal Milosevic ohne Milosevic. Dann wird's interessanter, gerade die Aufstellung.
Ja, mach mal, aber ich habe da andere Gedanken zu, deswegen lasse ich dich erstmal.
Okay, also ohne Milosevic, ich glaube nicht, dass Kike Top dann anfängt. Ich glaube, dass dann, wie gegen Bayern, Gröll vorne reingeht und dass du den zweiten Mann hinter der Spitze, Ginma,
ja,
die Grüllposition aus dem Heidenheim-Spiel übernimmt, auch mit dem Blick darauf, dass da ja Derek Köhn auf der Seite zu verteidigen ist. Und ich glaube, da wäre Ginma ein ganz guter Gegenspieler mit dem Tempo und er kennt ihn. Und um halt diese Vorstöße von Köhn beim Umschalten einzufangen.
Ja, allerdings mit der Hypothek, die, und das wusste ich gar nicht, Grüll mit ins Heidenheim-Spiel genommen hatte, nämlich Infektion am Anfang der Trainingswoche vor dem Heidenheim-Spiel. Das hat Ginma jetzt diese Woche wohl gehabt, laut Tune. Und deswegen hat Tune auch Grülls Anführungszeichen oben fehlenden Impact im Heidenheim-Spiel damit begründet, dass er halt krank war Anfang der Woche und er hat das halt eben auch ins Feld geführt für die Frage, wer spielt denn, wenn Milosevic nicht spielt, hat er gesagt, ja, Ginma war diese Woche krank, deswegen sei für ihn wahrscheinlich die naheliegendste Option Keke Top von Anfang an. Ich glaube allerdings, dass Milosevic anfangen wird. Und ich glaube, dass sie das irgendwie mit Spritzen hinkriegen werden. Und wenn das irgendwann nicht mehr geht, dass er dann schon relativ früh wechselt.
So. Hm.
Ich glaube,
hast dass... Hast du da so eine Wunderspritze oder was?
Ich werde hier ein bisschen, wie sagt man noch gleich, Botox.
Ja.
aber also, zugegebenermaßen Schuss ins Dunkel. Aber ich glaube auch, dass Gröll auf jeden Fall spielen wird, weil von dem hält er viel. Das wird in jedem Statement zu Gröll wird es deutlich. Im Optimalfall spielt er auf der rechten Seite. Ich würde mich hinreißen lassen zu sagen, Ginma bleibt auf jeden Fall erstmal auf der Bank. Und wenn Milosevic nicht spielen kann, dann wird Keke Top anfangen. Ja, hast du nicht mehr viel zu sagen, wa?
Nee, ich denk drüber nach. Ich brauche für einige Transferleistungen.
Ja, das
brauche ich
nach
brauch ein bisschen länger.
Kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, aber
ich glaube,
ich würde dich auch gleich entlassen. Aber sag doch mal eben noch einmal ganz kurz, was du denn jetzt glaubst, wie es ausgeht. Bleiben wir in unserer Aberglauben-Systematik oder gehst du wieder voll nach vorne?
Boah, schwierig. Also ich kauf mir keinen Unionsspieler bei Kickbase. Das ist schon mal klar.
Ja,
so, und ich bin auch bereit, ohne Trikot nochmal ins Froggies zu gehen. Aber mein Gefühl sagt mir nicht Tipp gegen Werder. Oder muss ich am Ritual, nee, sonst bin ich schuld, ne?
Ja.
Also ich, ach Mann, ey, das ist aber echt schwierig. Ich glaube ja, dass wir ganz gut mit denen klarkommen und gut vorbereitet sind auf das, was die machen wollen. Und ich habe mir die Statistiken angeguckt aus den letzten Spielen von denen, ey, das ist wirklich, also das sind Passquoten
aus der Hölle.
Aus der Hölle, um die 70% und so. Das ist wirklich unterirdisch. Also da haben wir hier mit der NDR-Betriebsmannschaft eine höhere Passquote. Und was aber auch daran liegt, dass die halt Risikobälle, dieses Umschalten, ne, diese langen Bälle und so,
ja,
kaum Aufbau. Ich glaube, das kommt uns entgegen. Und Renault ist auch schwach im Tor. Ich glaube, wir gewinnen 2-0.
Wow.
Und sag aber fürs Ritual 1-1. Also gegen, du
ja,
weißt.
Das ist ja geschummelt.
Ja, natürlich ist das geschummelt.
Da bleibt das 2-0 ja hängen. Aber ich sage, Union gewinnt 2-0. Ich bleibe voll in unserer Systematik und ich bin auch überzeugt davon.
du
so,
nochmal fürs Protokoll.
Ja.
Ich sage hiermit, ja.
1-1.
Ja.
Ja.
Ich glaube irgendwie, weiß ich auch nicht. Ey, sag mal, Carpo-Ansprache, ne? Darüber wollten wir noch kurz reden.
Ja, wollen wir das? Ja, okay.
Weiß ich nicht. Ich habe mich gefragt, komm, ganz ehrlich, natürlich wollten wir drüber reden, weil wir uns Anfang der Woche schon gewundert hatten, wie über diese Ansprache aus der Ostkurve, in welcher Form da berichtet wurde, ja. Weil wir waren uns ja eigentlich beide einig, dass das ein total guter, positiver, vielleicht heldenhafter Gänsehautmoment war, der das Stadion angezündet hat. Und es war wirklich zu lesen, so ob man jetzt den Ultras zu viel Macht gibt, wenn man denen das Mikrofon in die Hand gibt und so. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden.
Da hat sich ich möchte das auch ganz gerne einmal benennen, damit man es ein bisschen konkreter machen kann. Der WK und die Deichstube haben sich da irgendwie in die Richtung auch geäußert. Also sowohl Sportchef Jean-Julien Bär in seiner Kolumne oder in seinem Podcast, da habe ich zumindest gelesen, dass es da gesagt worden sein soll, als auch in den Podcast-Angeboten der Deichstube. Mich hat es total gewundert, weil ich finde, den Take, dass man damit irgendwie den Ultras mutmaßlich mehr Macht einräumt und das ja ein riskantes Spiel des Vereins sei, das ist also für mich eine so erschreckend boulevardeske Draufsicht auf die Thematik, die so unterkomplex ist, dass mich das schon wundert bis erschreckt, dass halt eben auch Medien, ich meine, man darf die Meinung ja haben, ne, aber ich könnte nicht anderer Meinung sein. Wir könnten nicht anderer Meinung sein, oder?
Ja, ich verstehe, ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Also, du gibst den Ultras Macht, indem du denen das Mikro für eine Ansprache so.
Genau.
Ja, aber das ist doch eine Ansprache an alle gewesen. Ja. Das ist doch keine Ansprache, die jetzt nur, wo jetzt die Ultras exklusiv Redezeit kriegen und man müsste dann aber auch noch 3 Minuten für eine Barberjacke aus dem Kuchenblock freimachen, damit es ausgewogen. Das ist, also ich verstehe den Gedanken dahinter nicht. Was heißt denn Macht?
Naja, also begründet wen nimmt man denn? Begründet wird das ja, dass man damit quasi einen Teil der Fanszene adelt, der den Verein jedes Jahr aufs Neue 6- bis 7-stellige Summen an Strafen für Pyrotechnik beispielsweise kostet. Ja, also dass man quasi einer umstrittenen Gruppierung die Tür öffnet und ihnen sie quasi adelt, indem man sie zum gesamten Stadion sprechen lässt. Klammer auf, auch noch mit dem Risiko, dass die das Mikro dann ja in der Hand haben und theoretisch sagen könnten, was sie wollten, Klammer zu. Hallo Polemik, ja. Und ich finde aber das ignoriert halt komplett alles, was da ja mutmaßlich auch die Absicht ist und was da besprochen gewesen ist und was auch dieser Ansprache vorausgegangen ist, nämlich dem Austausch zwischen Mannschaft und den Vertreterinnen und Vertretern der Ultras, ja, dass ich diesen Take einfach so gewollt raunig finde, dass mich das rein journalistisch echt irritiert.
So. Ja, danke. Geht's dir ähnlich wie mir? Ja. Ich bin jetzt schon gestolpert über umstrittene Gruppierung. Für wen ist im Stadion, sind denn die Leute, die in der Kurve stehen und singen, umstritten?
Naja, das ist für die Leute, die halt eben den Ultras genau das zuschreiben. Ihr gefährdet jedes Wochenende wieder aufs Neue mit eurer Pyro-Show die Gesundheit umstehender, friedlicher Fans. Okay. Ich formuliere jetzt den polemischen Vorwurf, der ja in den Boulevardmedien immer wieder auftaucht. Ja, wir sehen das ja anders, haben wir ja schon mehrfach auch positioniert. Also es geht ja vor allem darum zu erklären, was ist denn eigentlich der Vorwurf? Und der Vorwurf ist polemische Scheiße. Ja, die aber eben relativ unreflektiert und relativ einseitig in meinen Augen in diesen besagten Medien geäußert wird. Und dann, und da finde ich es dann halt eben auch nicht nur aus einer Fansicht, wo ich sage, ey, habt ihr einen nassen Helm auf, ja, sondern auch aus einer Journalistensicht denke ich mir dann, also selbst mit dem Berufsblick drauf, finde ich es halt erschreckend unausgewogen. So. Ich meine, das sind Kommentare, ne?
Ja. Ja, aber da wird auch ein Konflikt konstruiert und eine Spaltung, die ich überhaupt nicht sehe.
Nee, also wo die ist sie denn, ja auch widerlegt haben durch ihr Verhalten in der Woche vor dem Spiel.
Ja, und alleine schon in der Ansprache, weil jede Tribüne angesprochen wurde. Ja. Also es ist doch Macht gegenüber, also das ist doch wirklich, es ist eine sehr verkopfte, seltsame Diskussion, muss ich sagen. Weil das würde ja praktisch das Stadion in verschiedene Lager unterteilen, die gegenseitig um aufmerksam und um, also weiß ich auch nicht, komisch. Okay, dann ich habe es jetzt ein bisschen verstanden, aber schlauer bin ich auch nicht.
Ja, aber ich kann vielleicht auch in dem Kontext dann auch nochmal eben, wo wir ja schon beim Thema Korrekturen waren, ich habe jetzt gelernt, das hast du mir unter anderem erzählt, dass man auch in dem Kontext es nicht so gerne hört unter den Ultra-Gruppierungen, wenn man bei den Vorsängern und Vorsängerinnen, die vorne auf den die Gesänge anstimmen, wenn man bei denen von Capos spricht. Das war mir ehrlicherweise nicht bewusst.
Die sprechen, glaube ich, selber nicht. Die, ne?
Ja, das meine ich.
Ja.
Das meine ich. Deswegen wusste ich nicht, nehme ich mir zu Herzen, weil da bin ich dann nicht so sehr im Thema, als dass ich wirklich um dieses Detailwissen wüsste. Aber wenn das so ist, dann mache ich das.
Ja, okay, wir es möchten, ja. Wir lernen gerne dazu und es ist ja nicht so, dass wir uns nicht jede Woche für dutzende Fehler entschuldigen müssen.
Also macht einer mehr oder weniger den Kohl auch nicht mehr fett.
Soll ich noch einen Eduard Mörike oder vielleicht was von Josef von Eichendorff?
Nee, aber du könntest vielleicht noch einfach
nur... Annette von Droste-Hülshoff.
Könntest du vielleicht noch was singen, das wäre schön.
Ja, vielleicht so ein bisschen Baywatch.
Ja, oh ja? Hast du die Melodie noch im Kopf?
Nee, ich hab nur seit einer Woche habe ich nur eine Melodie im Kopf. Europapokal. Ja.
Europapokal. Ja, wir können, wenn der Spieltag für uns läuft, ja, also komplett für uns läuft, also auch mit den anderen Ergebnissen, dann singe ich mit dir in der nächsten Folge.
Da nagel ich dich drauf fest, mein Lieber.
Nagelname meine, okay. Bevor es jetzt komplett ausartet, steigen wir hier aus. Ihr Lieben, kommt gut ins Wochenende. Spiel ist erst Sonntag 17:30 Uhr. Wir machen die Tür quasi zu dieses Spieltags. Und ja, ich denke mal, Thomas und ich, wir werden dann unser Bestes geben, um dann zeitnah nach dem Spiel nochmal wieder unseren Frust oder unsere gute Laune ins Mikrofon zu rülpsen. Mein Süßen, wir schnacken. Du guckst dir an Froggies. Ich guck mal, wo ich es gucke. Und dann hören wir uns bald wieder. Und ihr da draußen, kommt gut ins Wochenende, macht es gut.
Jawohl, wollen wir schon mal die Schwimmflügel aufpusten für Baywatch.
Also,
Baywatch Berlin. Danke fürs Hören, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao.
Ciao.